Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Lea ist wieder da. Ich bin wieder da, der Jona. Die Lückenfüller sind zurück. Lea, wie geht's dir heute?
Sehr gut, ich freue mich auf die Folge.
Wird gut und wird stabil. Wir sitzen natürlich wieder mit gebührendem Abstand, diesmal wieder an einem Tisch zusammen und haben ja das Thema des Monats Sterben und Tod ein bisschen mitgebracht. Und wie es sich für einen Longdrink gehört, auch heute wieder ein Fall, an dem wir uns ein bisschen abarbeiten wollen, den ich an der Stelle einfach gleich mal vorstelle, direkt.
Für dich frei.
Aufgeregt steht die Tochter von Frau M. vor der Türe ihrer Mutter. Mit dem Einsatzstichwort sonstiger Notfall, Mutter der Angehörigen nicht mehr kontaktierbar, wurdest du als RTB-Besatzung an die Einsatzstelle in eine dörfliche Gegend alarmiert. Meine Mutter hat sich seit 2 Tagen nicht gemeldet, das ist ganz ungewöhnlich für sie. Ich bin dann zu ihr gefahren, aber jetzt traue ich mich nicht alleine reinzugehen. Was ist, wenn ihr etwas passiert ist? Berichtet die Tochter aufgeregt vor der Wohnungstüre. Sie nehmen den Schlüssel entgegen und betreten die Wohnung. Im Schlafzimmer liegt die Mutter der Angehörigen leblos im Bett. Du ziehst die Bettdecke beiseite. Tot. Sprichst du gegenüber deinem Kollegen aus, was offensichtlich erscheint. Nach kurzer Untersuchung steht fest, die Patientin ist pulslos und hat eine ausgeprägte Leichenstarre. Ja, Lea, jetzt machen wir mal einen kurzen Reminder, glaube ich, an der Stelle haben wir uns vorgenommen. Pulslos, Leichenstarre, da kommen ja gleich wieder sichere und unsichere Todeszeichen so ein bisschen ins Spiel. Über welche reden wir da und wann treten die auf? Was muss ich beachten? Was fällt dir ein? Welche Synapsen hast du da miteinander, die gerade irgendwie leuchten?
Genau, wir hatten ja im Shot gesprochen über unsichere und sichere Todeszeichen. Unsichere Todeszeichen hier mit der Pulslosigkeit oder dass sie auch höchstwahrscheinlich nicht atmet oder vielleicht auch schon kühl ist. Das sind alles so Sachen, die darauf hindeuten, aber noch kein sicheres Todeszeichen darstellen. Und dann ging es ja um das Thema Leichenstarre, also dass sie schon ganz starr ist, die Rigor Mortis. Da haben wir natürlich die sicheren Todeszeichen. Da gehört die Livoris, also die Leichenflecken noch dazu, die davor eintreten. Dann kommt eben die Leichenstarre, letztendlich dann die Fäulnis. Also wenn wir den Menschen da jetzt noch ein bisschen liegen lassen, fängt er irgendwann mit der Autolyse an. Das heißt, der Körper fault. Und was man nicht vergessen darf, die nicht mit dem Leben vereinbarten Verletzungen, Kopf ab, haben wir jetzt in dem Fall nicht. Das heißt, in der Konsequenz für uns, die Leichenstarre ist ausgeprägt, wir können von einem sicheren Todeszeichen sprechen, wir reanimieren also nicht, sondern müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir an der Stelle keine Maßnahmen mehr treffen, die medizinisch sind, sondern ja ein paar andere Dinge jetzt in die Wege leiten müssen.
Ja, und ich glaube auch, dass so eine Situation im Rettungsdienst gar nicht so selten vorkommt insgesamt, dass man einfach letztlich an einem Leichnam einer verstorbenen Person steht und jetzt aus ganz anderen Facetten heraus letztlich diesen Einsatz betrachten muss, weil medizinisch passiert ja hier nicht mehr viel. Es ist ganz offensichtlich tot, aber was jetzt für mich letztlich als Notfallsanitäter beispielsweise auf mich zukommt, ist ja schon die Angehörigenbetreuung, die Frage, wie ich jetzt generell mit diesem Leichnam umgehe, die Dokumentation, also da ist super viel zu tun und dem wollen wir uns ja heute so ein bisschen widmen an der Stelle. Und ich glaube, die erste Frage, die ganz vielen durch den Kopf gehen wird, ist, muss ich jetzt den Notarzt an die Einsatzstelle holen? Weil er ist ja ein toter Mensch.
Völlig richtig, das ist so die Frage, die jetzt kommt. Ich fordere keinen nach, weil der Notarzt, was für eine Konsequenz hat er? Keine. Also es werden ja keine Maßnahmen medizinisch mehr getroffen.
Ja.
Und alles, was jetzt zu tun ist, muss nicht der Notarzt machen. Ich persönlich mache so. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Wohnungsöffnung haben, wo schon Polizei dabei ist, dann sage ich der Polizei gleich, dass die ihren Polizeiarzt holen sollen, weil der muss irgendwann sowieso eingeschaltet werden. Hier in dem Fall haben wir ja keine Polizei, weil ja ein Schlüssel vor Ort war. Da kann man auch an den Hausarzt denken.
Ja, also auf jeden Fall muss der Arzt an die Einsatzstelle, weil es ja letztlich darum geht, irgendwie den Tod zu bescheinigen. Und wie du, glaube ich, aufgeführt hast, gibt es eigentlich 3 Optionen. Also der Notarzt ist halt eine Komponente, die muss man sich überlegen. Er kann de facto nur die vorläufige Todesbescheinigung ausfüllen. Wir kommen auch gleich mal darauf zurück, was da eigentlich drin steht und was man da dokumentiert. Aber alternativ kann ich natürlich jetzt gerade in der dörflichen Struktur auch versuchen, den Hausarzt zu erreichen. Vielleicht kann er direkt an die Einsatzstelle kommen. Oder auch bei den Umständen mit irgendjemand liegt in der Wohnung tot, es ist nicht so ganz klar, was passiert ist, ist sicherlich die Polizei und dann auch der polizeiärztliche Dienst eine ganz gute Option. Aber wichtig ist, dass wir als Rettungsdienst uns einfach darum kümmern, glaube ich, und das können wir festhalten, da kommt ein Arzt. Und zwar jetzt. Und wir sind auch so lange an diesem Leichnam, bis die nächstversorgende Struktur da ist. Also wir können jetzt nicht irgendwie abhauen und irgendjemanden anrufen oder dann nach Dienstende so, oh Gott, ich wollte noch den Hausarzt anrufen. Also das muss natürlich gleich passieren an der Einsatzstelle. Und ja, wenn das alles zu lange dauert, im Zweifel ist natürlich immer der Notarzt trotz alledem eine gute Option, glaube ich, für diesen Erstangriff, für die schnelle Dokumentation des vorläufigen Todes, auch wenn es jetzt nicht um eine medizinische Maßnahme geht. Aber, und da hast du recht, das ist, glaube ich, halt eine Komponente, die man sich vielleicht sparen kann.
Ja, Ressourcenmanagement, ne, wenn gerade eh sehr voll ist. Also es gibt ja doch andere Alternativen zum Notarzt. Ja. Man sollte ja lieber sinnvollere Dinge oder für ihn sinnvollere Dinge tun.
Ja. Genau, also jetzt haben wir da eine Patientin, die ist verstorben und liegt geraumer Zeit schon in der Wohnung. Sie hat Leichenstarre, das heißt also schon einige Stunden, wenn nicht sogar mehr als einen Tag, irgendwie tot zu sein, die Dame. Und jetzt gibt es so die Grundsatzfrage so ein bisschen, wie ich da generell jetzt an diesem Leichnam arbeite. Wir haben da mal so ein bisschen versucht in der Recherche auch Verhaltensregeln beim Umgang mit einem Leichnam so ein bisschen klar zu machen, weil die große Frage, die ja am Ende beantwortet werden muss, ist, warum ist die gute Dame gestorben? Das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht und das wird der Rettungsdienst auch selten so in aller Klarheit vor Ort sagen können. Wir differenzieren also mal grundsätzlich die Todesarten und weil wir die Todesarten differenzieren, müssen wir halt auch immer vorbereitet sein, dass es auch unter Umständen in der Todesart am Ende halt irgendwie heißt, irgendwie war das nicht normal, was da passiert ist und deswegen bereiten wir uns eigentlich immer oder verhalten wir uns immer so, dass wir, auch wenn es jetzt zum Beispiel ein Tötungsdelikt wäre oder ähnliches, uns so verhalten haben, dass unter Umständen die Polizei zum Beispiel adäquat da arbeiten könnte. Und bei der Dokumentation der Todesart am Ende gibt es letztlich zwei große Punkte, die wir, glaube ich, zuallererst differenzieren müssen. Das ist die Todesursache auf der einen Seite und die Todesart auf der anderen. Die Todesursache kann jetzt beispielsweise der Schlaganfall, der Herzinfarkt oder sonstiges sein.
Verbluten,
ja, was auch immer. Was hat dann tatsächlich zum Tod geführt? Das ist aber ja nicht die Todesart, die ja letztlich im juristischen Sinne diesen Fall letztlich bewertet, sondern einfach eine Aussage darüber trifft, was könnte denn vor Ort passiert sein. Und in der Todesart unterscheiden wir zwischen dem natürlichen Tod, zwischen einem ungeklärten Tod de facto und einer nicht natürlichen Todesart. Und das sind so die drei Dinge, die wir da aufschreiben. Und diese Feststellung muss halt de facto ärztlich passieren.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch das, was der Notarzt bei einer vorläufigen Todesbescheinigung dann ausfüllen würde. Was würden wir alles zu natürlicher Tod, unnatürlicher Tod zählen? Also ich glaube, natürlicher Tod ist, glaube ich, relativ klar. Es sind einfach all die Dinge, die relativ offensichtlich einer inneren internistischen Ursache herausgefolgt sind. Der Patient hatte Brustschmerzen, ist umgekippt, Herz-Kreislauf-Stillstand, der Schlaganfall oder ähnliches. Da geht es auch gar nicht darum zu wissen, warum ist er gestorben, wenn er aufgrund seiner Vorerkrankung in einer völlig logischen Geschichte und Aufwindesituation einfach gestorben ist. Es ist ein natürlicher Tod. Es gibt aber natürlich ganz viele Graubereiche, gerade für den Rettungsdienst. Und das ist das, was den notärztlichen Dienst auch, glaube ich, häufig so ein bisschen vor die schwierige Wahl des Kreuzchens stellt, zu sagen, ich habe eigentlich das Setting hier jetzt nur kurz gesehen und kann nicht hundertprozentig jetzt sagen, was passiert ist. Zum Beispiel, wenn Leute irgendwie auf der Toilette liegen oder ähnliches, oder es ist viel Blut aus irgendwelchen Körperöffnungen gekommen, dann können wir ja in der Kürze der Zeit vor Ort manchmal gar nicht sagen, was los ist. Da kann man dann dieses ungeklärt letztlich ankreuzen und kann sagen, okay, wir können es einfach nicht einschätzen an der Stelle. Das ist dann wichtig, vor allem für die polizeiliche Arbeit, die dann da unter Umständen sagt, Obduktion, ja, wir müssen da rausfinden, was los ist. Und dann gibt es den nicht natürlichen Tod, der eher selten, glaube ich, angekreuzt wird, weil wir Tötungsdelikte nicht häufig wahrnehmen, aber werden nur Tötungsdelikte angekreuzt oder gibt es noch andere Dinge, die wir bei nicht natürlich automatisch quasi ankreuzen würden?
Ja, bei ganzen Drogendelikten wird automatisch nicht angekreuzt und bei Kindern. Und wo man auch immer aufpassen muss, wo immer eine Kriminalpolizei hinzugezogen werden muss, ist, wenn die Identität nicht eindeutig benennbar sein kann. Also wenn wir zum Beispiel bei der Patientin nicht genau wissen, hier sind keine Ausweispapiere, ist noch alles nur unsichere Identifikationszeichen, dann muss auch auf jeden Fall die Kriminalpolizei eingeschaltet werden, weil nicht, dass das hinterher jemand komplett anderes ist und da große Fehler passieren.
Ja, und ich glaube, ein vierter Baustein, der auch nicht natürlich ist, Suizide. Werden ja immer als nicht natürliche Todesursache letztlich durch den, oder im Kontext dieser ersten Beurteilung letztlich, ja, quasi so eingestuft.
Ist ja auch nicht natürlich.
Ja, ja, also der Suizid, das Kind immer, weil wir da immer ein Interesse haben, rauszufinden, was ist da los, weil Kinder normalerweise eben nicht früh sterben. All das, wo ich aber ganz offensichtliche Tötungsdelikte oder Gewalteinwirkungen habe und alles, was im Kontext mit Drogen passiert, sind dann erstmal nicht natürliche Todesursachen. Ob dann am Ende jetzt aus juristischer Sicht Mord, Totschlag oder Tötung im Allgemeinen irgendwie dasteht, das hat ja damit erstmal gar nichts zu tun, sondern dieses Kreuzchen sagt ja nur, kriminalpolizeilich wird jetzt hier Ermittlungen aufgenommen zum einen und dieses Kreuzchen sagt zum zweiten, dass die Kriminalpolizei unter Umständen auch einen klaren Anhaltspunkt für eine Obduktion hat. De facto tut natürlich die Polizei auch nochmal eine eigene Bewertung machen. Also selbst wenn wir jetzt natürlich ankreuzen und dann kommt irgendwie die Polizei und sagt, oh, da ist aber ein Messer im Rücken, dann werden die jetzt natürlich nicht sagen, aber da steht ja natürlich, irgendwie der Rettungsdienst hat gesagt natürlich, sondern dann würden die das natürlich dementsprechend auch bewerten, glaube ich. Und da gibt es ja, glaube ich, auch das ein oder andere Mal doch den Fall, dass ja, die vorläufige Todesbescheinigung dann doch irgendwie nicht am Ende dahin geht, wo die Realität hingeht. Wichtig ist aber, glaube ich, die Dinge differenzieren zu können.
Ja, und schwierig ist halt, wenn keine Polizei hinzugezogen wird und dann natürliche Todesursache angekreuzt wird, zum Beispiel der Hausarzt war da und übersieht irgendwas. Das ist halt ein großes Problem, was tatsächlich auch zu Fehlern führt, weswegen gerade der Rettungsdienst, denke ich, so ein bisschen ja, das in der Hand hat, ein vernünftiges Verfahren einzuleiten und eben nicht zu schnell zu sagen, weil wir haben da ja schon ziemlich erschreckende Zahlen uns rausgesucht, dass eben bis zu jeder zweite Todesfall nicht aufgedeckt wird, nicht weil er nicht ermittelt werden kann.
Also sondern jeder zweite Tötungsdelikt wird nicht aufgedeckt.
Genau, dass, ja. Dass eben, weil die Leute natürliche Todesursache ankreuzen, weil sie halt nicht richtig geguckt haben. Die Leute sind ja auch nicht, der Hausarzt, der das einmal im Jahr macht, der ist natürlich auch nicht perfekt geschult. Dass man da halt weiß, als Rettungsdienstpersonal, ich habe die Verantwortung, dass das hier in einem vernünftigen Rahmen abgehandelt wird und sich dieser Verantwortung auch bewusst ist.
Ich glaube tatsächlich, dass Hausärzte das wahrscheinlich sogar gar nicht so selten machen. Die große Problematik ist aber, glaube ich, dahinter, dass eine tatsächliche Leichenschau und eine tatsächliche Entscheidungsfindung einfach deutlich viel Zeit kostet. Du musst ja alle Körperöffnungen betrachten, ja. Patienten entkleiden und nach so einem festen Prozedere letztlich den Patienten untersuchen und ich glaube, da hakt es häufig so im Alltagsbusiness und ich glaube, da können wir, das stimmt schon, einfach die Ersten sein, die sagen, in diese Richtung lenken wir jetzt alles, was kommt. Indem wir zum Beispiel in diesem Falle sagen, also irgendwie erscheint uns die Geschichte komisch, ja, und da liegt jetzt irgendwie ein Brief von vor, was weiß ich, der kann irgendwie vor 2 Stunden erst in die Wohnung geflattert sein, die Patientin hat irgendwie Todeszeichen von vorgestern oder so, dann wären das ja irgendwie so Dinge, wo man sagt, okay, komisch. Dann könnte man zum Beispiel an der Stelle sagen, ich ziehe mir gleich die Polizeistreife hinzu und wer würde es in die Richtung lenken beispielsweise.
Genau.
Wichtig ist also, glaube ich, für uns jetzt schon, wir brauchen den Arzt und wir müssen auf jeden Fall dokumentieren, weil jetzt schon irgendwie klar wird, dass unsere Meinung und unsere Idee und unsere Wahrnehmung da total wichtig ist. Wir haben noch so ein paar Zahlen rausgesucht gehabt. Wie relevant sind Tötungsdelikte eigentlich im Rettungsdienst? Da hattest du schon gesagt, jeder zweite Tötungsdelikt wird quasi gar nicht entdeckt in Deutschland. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, weil wenn ich überlege, die gerade geriatrischen Patienten, Tod im Altenheim, Tod in der Wohnung, also der Verdachtsmoment ist, glaube ich, erstmal gar nicht da. Also ja. Wenn ich jetzt eine 85-jährige Verstorbene vor mir habe, dann ist mein erster Gedanke nicht Mord, Totschlag, Holt Columbo, sondern irgendwie, ja, ist halt verstorben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass man da einfach so den Fokus drauf hat, eine saubere und strukturierte Arbeit zu machen. Die zweite Zahl ist, und die fand ich spannend, die hattest du vorhin rausgesucht, 11.000.
Ja, ja, ist schon krass.
11.000.
Menschen, die einem durch die Lappen gehen, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, hier steht aber 11.000 Leute, die im Jahr fälschlicherweise als natürlich angekreuzt werden. Ja, ja, das ist krass. Also der Drogendelikt natürlich oder ähnliches. Und 11.000 Leute, die eigentlich erstmal als ungeklärt oder nicht natürlich angekreuzt werden müssten, wo das Kreuzchen falsch gesetzt wird. Und am Ende des Tages, aus juristischer Sicht, im Jahr 2019 gab es 245 Morde in Deutschland in der BKA-Statistik. Also Mord kommt am Ende ganz selten raus, aber
der wird ja auch gut aufgeklärt. Also ja. In Deutschland ist ja über 95%, wenn es mal zu einer Ermittlung kommt, dass man es dann auch aufklärt. Aber wenn das Kreuzchen halt am Anfang schon falsch gesetzt wird, gerade, ich finde es halt krass, dass dann Leute zum Beispiel im Krankenhaus-Setting eine Obduktion dann privat zahlen und dann rauskommt, oh, war doch ein Kunstfehler, dass da halt auch viel nicht vertuscht wird, aber dass das System falsch genutzt werden kann. Diese Fehlerquelle besteht ja.
Ja, spannender Aspekt, definitiv. Okay, jetzt sind wir irgendwie in dieser Situation und jetzt ist die Frage, wie haben wir uns denn grundsätzlich verhalten? Und wir haben so ein paar allgemeine Verhaltensregeln mal beim Umgang mit Leichen uns so ein bisschen rausgesucht und vorbereitet und auch immer im Hinblick auf die Tatsache genau dieser Zahl 11.000, also dass man sagt, Mensch, was ist denn, wenn ich jetzt zu dieser Dame gehe, zur Mutter von Frau M in diesem Fall und am Ende irgendwie kommt die Polizei, 3 Stunden später ist die Kriminalpolizei da und irgendwann kommt so dieser Verdacht auf, also irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, diesem Momentum muss man irgendwie vorbeugen, indem man immer davon ausgeht, dass man halt an einem Tatort ist, im schlimmsten Falle und so ein paar ganz allgemeine Regeln letztlich beachtet, wo man sagt, die nehme ich immer mit in so einen Einsatz und wenn das dann zum Äußersten kommen sollte und das kommt natürlich selten, darüber sind wir uns auch einig, dann habe ich irgendwie schon mal einen guten Job gemacht und kann auch letztlich den Polizisten sagen, also schauen Sie mal her, ich habe mich so und so verhalten.
Genau. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht.
Ja, deine Weisheit ist grenzenlos. Grenzenlos, ja. Die Nachbarn haben gerade geklingelt, sie brauchen ein Autogramm für diesen Spruch. Genau. Magst du die allgemeinen Verhaltensregeln vorstellen
an der Stelle? Also, wir haben dieses Tatortdenken. Wie gesagt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das heißt, wir tragen natürlich Handschuhe, die tragen wir eh. Man kann aber eben auch einen Mundschutz aufziehen. Gut, in Pandemiezeiten haben wir das eh alle, aber vielleicht geht es ja irgendwann mal wieder weg, beziehungsweise es gab auch mal Zeiten, da war es noch nicht so. Dass man eben schaut, dass man geschlossene Kleidung hat, weil wir müssen uns bewusst sein, immer wenn wir uns bewegen, wenn wir sprechen, verlieren wir Spuren, ob das Hautschuppen sind, ob das irgendwie Speichel ist. Das heißt, umso weniger wir uns bewegen, umso weniger Menschen wir auch sind, umso weniger fälschliche DNA lassen wir am Verstorbenen.
Ne? Sanitäter verlieren auch unter Umständen irgendwie Leberkäse-Ketchup irgendwie, ne? Wenn sie die Kleidung nicht zumachen oder so.
Genau. Das heißt, auch hier, wenn wir jetzt reinkommen und das Gefühl haben, irgendwie stimmt hier was nicht oder wir wissen vielleicht von vornherein, das könnte jetzt was werden, zum Beispiel bei einer Wohnungsöffnung ist ja häufig so, dass man vorher schon riecht oder so, dass es hier um einen Toten geht.
Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also ich glaube, also wenn du vor Türen stehst, es ist so häufig so, dass du einfach riechst und du weißt genau, da gehst du jetzt rein.
Die Fliegen schon hörst und so.
Ja, genau, unbedingt. Genauso wie du auch Angehörige, finde ich, erkennst, wo du weißt, da liegt jetzt ein Toter. Also ich finde, dieser Blick bei Leuten im Gesicht, einfach zu sagen, okay, also die vor der Türe stehen, weinen und irgendwie, also dieser Blick, den finde ich total krass.
Ja,
also
man kann es schon einschätzen, einfach, häufig wohl. Ja.
Da weißt du manchmal schon, wirst du bewusstlos alarmiert und dann siehst du die Angehörigen, dann weißt du schon, alles klar, jetzt entweder machst du gleich den quasi ALS-Dude oder es ist ja irgendwie jemand verstorben, aber...
Ja, genau. Das heißt, wenn wir so eine Vorahnung haben, beziehungsweise dass sich das dann ergibt, ist, glaube ich, die oberste Regel, dass man eben so wenig wie möglich verändert.
Ja.
Na, also alles, was ich nicht anpacken muss, packe ich auch nicht an und... Was man auch überlegen kann, ist, dass man so Pfade sich baut, wo man halt entlangläuft, dass man eben möglichst wenig kontaminiert, ne? Dass man auch nur eine Person ist. Also man muss jetzt, wenn man eh medizinisch nicht wirklich viel machen muss, ja nicht zu viert oder zu dritt am Patienten sein, beziehungsweise eben am Verstorbenen. Dass man, wenn man denn dann was verändert, das halt wirklich genau dokumentiert. Also wenn man jetzt eine Situation hat, wo man vielleicht noch reanimiert hat, die dann aber frustrierend war, dass man wirklich, wenn man in den Menschen reinsticht, das vielleicht markiert und dann später genau dokumentiert, das war ich, dass man eben später in der Rechtsmedizin unterscheiden kann, naja gut, ist das jetzt ein Einstich von jemandem anderen oder von den Sunnies und dass man auch Patches, irgendwelche EKG-Elektroden, Zugänge einfach im Leichnam belässt. Das macht dann die Kripo, beziehungsweise der Rechtsmediziner entfernt es dann alles, weil man einfach besser nachvollziehen kann, was jetzt von was kommt. Und auch diese initiale auffällende Situation? Waren Balkontüren offen? Waren Fenster offen? Wie lag denn der Mensch? Vielleicht haben wir den für eine Reanimation irgendwo rausgezogen oder so, dass man sich das wirklich einprägt. Und gegebenenfalls, gerade bei den Niederpads geht es ja, bei den neuen ist die Kamera auch nicht so pixelig, dass man tatsächlich mit dem Niederpad ein Bild macht.
Wenn jetzt nur ganz kurz an der Stelle, ich unterbreche, aber ja. Wir werden natürlich weltweit gehört und unsere australischen, neuseeländischen Hörer fragen sich gerade, was ein Niederpad. Nee, Quatsch, aber falls zufällig jemand außerhalb irgendwie Bayerns einschaltet, also unser quasi Tablet, mit dem wir dokumentieren. Genau. Also ich würde es tatsächlich beim Handy machen, das ist sicherlich aus Datenschutzgründen dann auch irgendwie nicht adäquat, aber im Kontext der Einsatzdokumentation sicherlich eine Chance, den Ersteindruck irgendwie festzuhalten, ja.
Genau, und dass man vielleicht auch von Anfang an sensibel da reingeht. Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie in den Raum reintrete beim normalen Patienten, achte ich jetzt vielleicht anders auf diese Kleinigkeiten, als wenn ich jetzt wirklich das Zimmer von einem Toten mache. Vielleicht auch wirklich so Sachen, das ist dann natürlich schon advanced, aber passen die Leichenflecke zu der Auffindesituation? Also, oder hat er Aussparungen, die er eigentlich nicht haben hätte sollen, ob der irgendwie bewegt
wurde? Wobei das ja vermutlich dann am Ende eher so ein Hinweis sein kann, zu sagen, lieber die Streife, lieber irgendwie nochmal einen zweiten Blick. Ich muss das ja am Ende nicht abschließend bewerten, ich bin nur der Rettungsdienstmitarbeiter da vor Ort, aber ich dokumentiere, und das ist, glaube ich, irgendwie so das, was für mich gerade mega rauskommt, dass, obwohl das am Ende, und das klingt jetzt vielleicht blöd, ist, ich komme irgendwo hin und finde jemanden, der ist verstorben und gehe wieder, kann ja auch ein Larifari-Einsatz sein, gell? Kann man jetzt auch sagen, also mein Gott, ne, habe irgendwie Sonntagmorgens eine Leiche angeschaut und bin wieder zum Frühstück gefahren. So wird es ja im Rettungsdienst, genau, so wird es ja irgendwie auch so ein bisschen gelebt, von wegen, da war ja nicht viel, aber die Tatsache ist halt schon, dass gerade im Kontext Dokumentation das sicherlich einen großen Stellenwert hat am Ende irgendwie, was ich da dokumentiert habe. Ja. Und ich glaube, dem muss man sich mal bewusst werden, die Polizei wird unter Umständen uns anhand unseres Protokolls auch befragen, und wenn da halt nur drinsteht, Patientin männlich 86 lag leblos im Bett, dann kann ich da halt keine Informationen entnehmen. Und da ist, glaube ich, sowas spannend wie am Rücken oder Patientenrückenlage aufgefunden, deutliche Leichenflecken und genau, die Beine steif, Kiefer nicht bewegbar. Also ich glaube, da kann man irgendwie schon sehr klar und auch ohne einen extremen Aufwand eine gute Dokumentation machen an der Stelle, die dann allen anderen weiterhilft. Wir haben uns letztens da mal intensiv mit einem Polizisten ausgetauscht und die Perspektive zu wechseln ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Der kommt ja ein paar Stunden später erst dazu. Also derjenige, der ermittelt, der hat ja diese erste Szene gar nicht. Der lernt uns auch nicht kennen und der ist natürlich von diesem Protokoll, also da ist man natürlich wahnsinnig
so detaillierter und so besser von, eigentlich. Ja, genau. Ja, man malt mit Worten ein Bild, das der Polizist dann später angucken kann.
Ich meine, das muss jetzt keine Reizwortgeschichte sein aus übler Geruch, Leiche und Notfallsanitäter oder so. Und ich muss jetzt da nicht poetisch werden und die Tränen trieb es in meine Augen und ich erstarrte, als ich die Leichnam sah. Also so natürlich nicht, aber eine klipp und klare Dokumentation und eine nüchterne sachliche Betrachtung ist einfach mega wichtig und keine Bewertungen halt, ne? Ja. Sondern einfach klar, was man da sieht. Ja. Genau.
Und was man gegebenenfalls eben gemacht hat. Ja. Ich meine, haben wir jetzt in dem Fall nicht.
Müssen wir noch irgendwas erwähnen bei der Frage, wie wir uns an diesen Leichnam verhalten? Wir haben jetzt, wir schützen uns, wir verhalten uns wie, als wenn es ein Tatort wäre. Wir dokumentieren, was wir getan haben und im Zweifel lassen wir auch Maßnahmen danach einfach liegen. Ne? Ein spannender Faktor, das ist mir gerade noch eingefallen, ist so ein bisschen auch ein Klassiker. Wir finden irgendjemanden tot und der Rettungsdienst bewegt Leichen schon ganz gerne. Ne? Sollen wir es nicht doch noch ins Bett bringen und so.
Stimmt, ja.
Das ist schon mal so
eine nochmal ganz schön herrichten.
Ja, genau. Wollen wir nicht noch, nicht gerade, dass wir die letzte Waschung noch irgendwie durchführen. Das ist schon unter dem Kontext für mich an der Stelle sehr fraglich. Ne? Ob das nicht besser ist, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, Mensch, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass der jetzt gerade hier noch im Bad liegt und so. Ich kann es verstehen, aber dass man den Angehörigen vielleicht auch eher sagt, Mensch, wir decken den jetzt zu und da kommt jetzt noch die Polizei und das hat jetzt gar nicht automatisch ein Verdachtsmomentum, aber wir wollen einfach das Setting so belassen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, nochmal ein spannender Punkt. Und wenn man es dann doch tut, dass man eben genau das klar dokumentiert. Und dann wird es ja umso wichtiger. Ne? Also wir haben aus dem Bad ins Bett getragen und dann findet man da irgendwie jetzt zum Beispiel die Patientin dann bewegt, das wäre ja super, also mit Verlaub scheiße, irgendwie das nachzuvollziehen. Da hätte ich ja gar keine Ahnung mehr, wie das ursprünglich war. Ja. Und ich glaube, dann wird es umso wichtiger, die Dokumentation. Aber im Zweifel ist die Regel, glaube ich, den Leichnam da so wenig bewegt wie möglich einfach zu lassen.
Ja. Weil wir eben immer von einem potenziellen Tatort ausgehen. Aber du hast jetzt eigentlich schon was ganz Gutes angesprochen mit den Angehörigen. Also ja, klar, wir haben jetzt so ein bisschen über das Organisatorische gesprochen, über das Verhalten und wie die Zahlenlage so ist. Aber da hängt ja jetzt, also Sterben ist ja immer nur für die schlimm, die bleiben.
Ja.
Da, ja. Und jetzt auch bei unserer VM haben wir ja eben noch die Tochter, die ja noch vor der Tür steht. Ne?
Genau, und die, und das ist jetzt die eigentliche Herausforderung. Und deswegen finde ich, ist dieses Thema auch so wichtig, weil jetzt passiert eigentlich ganz viel. Da ist jetzt jemand verstorben und das hat, finde ich, wenn man so den Rettungsdienst im Ganzen denkt, dann denkt man jetzt so mal ein paar Schritte weiter. Also zum einen, da spielt es ja auch ein bisschen noch an, wir müssen jetzt die Angehörige informieren.
Ja.
Das müssen wir loswerden und das ist unsere Aufgabe. Es hilft ja nichts. Da ist niemand anderes jetzt. Wir können jetzt schlecht irgendwie den Hausarzt anrufen und sagen, komm vorbei und sag das der Tochter doch bitte. Sondern da müssen wir jetzt eine Aussage tätigen. Also es hat doch durchaus Relevanz, was wir da behaupten und auch jetzt, wie wir mit der Angehörigen umgehen. Und die Tatsache ist natürlich, dass dieser Leichnam ja jetzt da liegt und da ja auch ganz viel passiert. Also die Todesbescheinigung wird organisiert, da vergeht Zeit erstmal. Da kommt unter Umständen jetzt hier, die wurde seit Tagen nicht gesehen, niemand weiß, was los ist. Da wird der Polizist vielleicht oder der Polizeiarzt wird sagen, das ist ein ungeklärter Tod zum Beispiel. Er kann da keine Aussage treffen.
Mhm.
Die hatte vielleicht keine Vorerkrankungen und Ähnliches und es bleibt einfach da liegen. Dann kommt eine Obduktion und dann ist der Leichnam nochmal 3 Tage irgendwie weg und Ähnliches. Dann gibt es irgendwie Befragungen, alles aus der Routine heraus. Aber nun muss halt klar sein, was unter Umständen so ein bisschen auf Angehörige zukommt. Und ich glaube, das muss man auch einfach nüchtern so ein bisschen nicht verkaufen, aber man muss das den Leuten auch irgendwie ehrlich mitteilen. Und zu sagen, Mensch, der Leichnam liegt da jetzt noch irgendwie 2, 3 Stunden, da kommt jetzt noch ein Arzt und da kommt jetzt noch die Polizei und das hat jetzt nichts mit ihm zu tun, das ist nicht persönlich, aber dass da so ein bisschen so ein Mindset, glaube ich, eröffnet wird.
Du bist ja auch ein Stück weit die Vertrauensperson,
ja.
Und ich finde Wissen, also wenn man merkt, wenn der Angehörige merkt, du weißt, wovon du redest, das gibt dir ein Stück Sicherheit und
voll.
Dieses Vertrauen kann eben nochmal besser fruchten, dass man genau sagen kann, wie es jetzt weitergeht. Aber wie mache ich es jetzt denn? Also
ja,
wie sage ich jetzt der Tochter, dem Ehemann, wem auch immer, den Angehörigen, dass der Mensch tot ist?
Ja, das Überbringen einer Todesnachricht ist mir ganz persönlich so ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit, weil ich schon erlebe, dass in unserem Berufsalltag wird ja ganz gerne Unangenehmes so ein bisschen weggeschoben. Also das kann der Rettungsdienstmitarbeiter schon ganz gut. Bei unangenehmen Dingen kann er sagen, Mensch, Notarzt, mach.
Mhm.
Ist halt einfach so. Oder Notärztin, mach. Oder Ähnliches.
Oder mit schwarzem Humor drüber fährt.
Ja, genau. Oder man überdeckt das einfach. In der Situation jetzt aber ist dieser Einsatz neben seiner organisatorischen Komponente vor allem die menschliche gefragt. Und das Überbringen der Todesnachricht, das kann man, ich glaube, man kann es nicht komplett richtig machen, weil ich glaube, jeder Mensch braucht auch einen ganz individuellen Weg, wie er damit umgeht, was er eigentlich gerne hören würde und Ähnliches, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, man kann ganz viel falsch machen.
Ja.
Und deswegen kann man so fürs Überbringen der Todesnachricht ein paar allgemeine Regeln einfach mal festhalten und auch so ein paar allgemeine Rahmenbedingungen. Das erste ist, glaube ich mal, dass wir da, wenn möglich, als Team agieren. Also ich mit meinem Fahrer, meiner Fahrerin beispielsweise, oder wenn jetzt auch mal ein NEF noch an der Einsatzstelle ist, das kommt ja auch jetzt mal häufig vor, das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir natürlich zu 4, 5 an der Einsatzstelle sind, dass vielleicht Notärztin und Notfallsanitäterin gemeinsam dahin gehen und einfach da sind. Als Team deshalb, weil man, glaube ich, besser auf Eventualitäten reagieren kann und weil man auch als Team gestärkt in diese Situation geht, weil es für uns ja auch eine belastende Situation ist, jemandem zu sagen, Mensch, ihre Mutter ist verstorben in dem Fall. Dann ist auch wichtig, dass man den guten Raum dafür findet. Also wenn man, die Tochter steht jetzt vor der Tür und das heißt, Mensch, kommen Sie noch mal rein, vielleicht in die Küche setzen und im Sitzen in einer sicheren Umgebung letztlich die Nachricht überbringen. Nicht irgendwie auf der Straße, nicht draußen.
Auf Augenhöhe.
Ja, genau. Und das Gespräch einfach offen und auf Augenhöhe führen. Und beim Überbringen der Todesnachricht ist dann auch noch wichtig, das sind so Kleinigkeiten, aber Das Funkgerät brauchen wir da jetzt nicht. Also brauchen wir da jetzt nicht irgendwie mitten im, ich muss Ihnen leider mitteilen, 1.71.3 sind Sie gerade ansprechbar. Ich habe einen betrunkenen Hauptbahnhof. Das wäre jetzt so irgendwie die Nachricht, die das jetzt irgendwie genau nicht braucht. Also achtet mal so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen. Funkgerät aus, Handys lautlos und ähnliches. Und dann gehen wir in dieses Setting rein und dann muss man die unangenehmen Dinge einfach sehr deutlich aussprechen, aus meiner Sicht. Nämlich, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Mutter tot ist.
Ja, es wird ja auch immer so beschrieben, dass es ganz wichtig ist, dass man das Wort tot, verstorben wirklich einmal ausspricht, dass eben keine falschen Hoffnungen oder irgendwie Missverständnisse am Ende noch auftreten.
Es schaut nicht gut aus, ne? Ich meine, das ist keine Aussage.
Genau, dass das ganz wichtig ist, dass man eben einmal wirklich gesagt hat, Ihre Mutter ist tot, Ihre Mutter ist verstorben. Vielleicht auch, dass das vielleicht nicht der Mensch macht, der jetzt am höchsten qualifiziert ist oder so, sondern der es halt am besten kann. Also wo man weiß, der hat so eine empathische Ader oder
der... Und gerade da ist dann das Team wieder wichtig. Genau. Ne? Also ich glaube, da kann man gerade dann, wenn Notarzt und Rettungswagen an der Einsatzstelle sind, könnte man auch gemeinsam super auftreten, ne? Wenn man das irgendwie mitteilt an der Stelle. Ja. Also die Dinge klar ansprechen und dazu gehört halt auch ein klares Sprachbild finden, nicht rumdrucksen, nicht nuscheln. Und das erfordert schon so ein bisschen ein Standing, ein Können und auch vielleicht 10, 30 Sekunden Vorbereitung auf diese Situation. Also man sollte da selber auch nicht reinstolpern, sondern sich vielleicht auch kurz diesen Satz irgendwie konstruieren an der Stelle. Grundsätzlich, wenn man dann darüber redet, soll man auch keine Verdachtsmomente äußern oder so. Also das halte ich auch immer für ganz schwierig. So, naja, es schaut aus, als wäre sie friedlich eingeschlafen. Die Wahrheit ist, dass das halt manchmal vielleicht nicht der Fall ist. Also ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht ein Aortenaneurysma hatte und die letzten 10 Minuten ihres Lebens waren die beschissensten. Das finde ich ist aber schwierig, so eine Aussage zu treffen, sondern einfach, sie ist tot. Ja, und Punkt. Das ist mal die Ausgangslage. Und uns da nicht in irgendeine Situation zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, in der wir irgendwelche Fakten nennen müssen, die wir eigentlich nicht haben. Genau. Und dann muss man, glaube ich, einfach gefasst sein auf das, was da kommt. Ich finde, dass es gibt nicht die Reaktionen. Also,
ganz unterschiedliche Typen. So.
Voll. Ich persönlich bin eher der ruhige Typ, glaube ich. Ich würde mich zurückziehen, aber da gibt es ja völlig unterschiedlichste Reaktionen. Von sehr, sehr laut und emotional, sehr zurückgezogen, auch häufig in Schüben und ähnliches.
Ja, oder auch mal wirklich komplett, dass die Leute komplett psychisch dekompensieren und man sich echt um den Menschen nochmal richtig kümmern muss.
Genau, und allein deswegen ist es total wichtig, dass wir da zu zweit sind, wenn wir das letztlich den Leuten
mitteilen. Ja, dass man das dann abfangen kann. Ja.
Also da kommt unter Umständen ganz schön was auf uns zu und in dem Kontext ist sicherlich auch spannend, wie kulturell so ein bisschen Tod wahrgenommen wird. Es ist jetzt sicherlich nicht Thema unserer heutigen Folge, aber mit dem Tod wird natürlich auch in verschiedenen Religionen oder auch unterschiedlichen Kulturkreisen dann ganz anders umgegangen. Es kann ja schnell auch dazu führen, dass man unter Umständen mehrere Angehörige hier hat. Das ist so eine Option. Es kann aber auch vielleicht in quasi zu dörflichen Strukturen wie hier auch dazu führen, dass man vielleicht erstmal gar keine Ansprechpartner hat und die Leute da völlig anders mit umgehen. Also da muss man einfach so ein bisschen in der Situation leben und deswegen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das kostet einfach Zeit unter Umständen, so ein Einsatz. Auch wenn man vielleicht medizinisch nichts tut, ist man da auf einmal 1-2 Stunden gebunden und am Ende meldet man sich frei am Funk und sagt irgendwie tot ohne Maßnahmen und wie 2 Stunden weg gewesen. Ja genau, weil es ja doch irgendwie die Angehörigen gab, die es zu betreuen gibt. Und da kommt dann, glaube ich, auch der Punkt so ein bisschen ins Spiel, bevor ich gehe, sollte ich irgendwie halt Anschluss organisieren. Also ich sollte nicht einfach Tschüss sagen, ja, dann steht halt die Angehörige mit dem jetzt eingetroffenen Streifenpolizisten, sondern in irgendeiner Form jemanden organisieren, der da ist, wer auch immer.
Ja, das können ja Freunde sein oder andere Angehörige. Vielleicht hat der Mensch nochmal eine ganz andere Bezugsperson und letzten Endes gibt es ja auch noch die PSNV, dass man anruft, Bescheid sagt, dass jemand Professionelles kommt und dass man den Menschen diese Möglichkeiten auch offen darlegt, also dass man darüber spricht, wie es jetzt weitergeht, was für Möglichkeiten der Mensch jetzt hat. Die Leute, also zumindest war es bei mir bisher immer so, verstehen ja auch, dass man jetzt eben nicht 5 Stunden noch hier mit den Menschen sitzen kann, so gerne ich das manchmal tun würde. Und da ist dann meistens das Verständnis auch relativ hoch. Und ich finde es auch immer ein bisschen auf den Menschen gemünzt. Also wenn der jetzt niemanden hat und wirklich komplett fertig ist, ist die PSV vielleicht besser als jetzt der Chef, der ihn abholt oder so.
Ja, total. Oder der Nachbar, der jetzt zufällig Zeit hat, irgendwie 2 Stunden. Da muss man, glaube ich, sehr individuell sein. Ich glaube, bei PSV ist wichtig, das muss halt irgendwie auch angenommen werden. Also man ruft jetzt nicht automatisch die PSV oder ähnliches, sondern der Schritt, ja, ich möchte Hilfe, ich möchte da jetzt begleitet werden, der muss auch von den Betroffenen selber irgendwie kommen. Pfarrer,
so kirchliche Begleiter. Vielleicht die einen Seelsorger haben und dass der Pfarrer vorbeikommen kann, gerade wenn es vielleicht wirklich ein sehr christlicher Haushalt war oder so. Ich glaube, da ist es schwierig, allgemein bei diesem ganzen Sterben und Tod einen Weg so läuft, weil ja jeder Mensch unterschiedlich ist, jeder Mensch andere Bedürfnisse hat und man ja auch das immer ganz individuell an die Situation anpassen muss. Also ich habe Angehörige erlebt, die super gefasst waren und gesagt haben, ja gut, ne, der Opa war halt 99, ist doch schön, dass er jetzt mal gehen darf. Und andere, gerade wenn vielleicht die Umstände auch schlimmer waren, irgendwie halt man dann echt noch mit den Leuten auch ein bisschen Zeit noch braucht. Ne?
Ja, ich glaube, wichtig ist genau der Faktor Zeit an der Stelle. Und irgendwann werden wir ja gehen und da muss halt jemand da sein, weil, wie wir ja schon irgendwie erzählt hatten, da kommt ja noch irgendwie total viel auf die Leute zu und unter Umständen muss man sich die halbe, dreiviertel Stunde halt einfach nehmen an der Stelle. Was mir an der Stelle gerade auch eingefallen ist, was ich mega wichtig finde, ich finde es super wichtig, der Trauer von Leuten den Raum zu lassen. Das erschreckt einen vielleicht manchmal selber. Das merke ich schon auch, dass man sagt, okay, krass, irgendwie so emotional, damit habe ich jetzt nicht gerechnet irgendwie. Oder so lautes Weinen, so viel, was auf mich einprasselt an der Stelle. Und ein rettungsdienstlicher Reflex, den man hier und da wahrnimmt, ist zu sagen, Mensch, wollen Sie eine Beruhigungspille? Und das möchte ich an der Stelle einfach mal aussprechen, das ist einfach scheiße.
Es wird ja auch in ganz vielen offiziellen Schreiben explizit geschrieben, dass man eben auf so Beruhigungsmittel verzichten weil also der Mensch trauert ja nicht, weil er lustig ist, sondern das braucht der Mensch ja. Und wenn man dann gerade, man schiebt das Problem ja nur vor sich her, wir lösen das mit Tabor ja nicht, wir erleichtern uns das Leben, ne? Soll jemand anders sich das anhören, wenn wir dann wieder weg sind, wenn die Wirkung wieder nachlässt. Also
so ungefähr, es ist so ein bisschen, also es hat für mich manchmal den Eindruck und dass es einfach ein bisschen feige ist an der Stelle. Zu sagen, ja komm, hier hast du eine Beruhigungspille, dann wirst du jetzt ein bisschen müde, ein bisschen durch, die Emotionen werden ein bisschen runtergesetzt, Tabor ist ja ein Benzodiazepin, das heißt, es wirkt jetzt so im zentralen Nervensystem sehr dämpfend auf die Leute und auch auf Emotionen. Ich glaube, das Entscheidende, hast du ja gesagt, ist einfach nur ein Verschieben halt von Emotionen. Hat der Patient halt irgendwie 2-3 Stunden später auf einmal wieder die volle Wucht an Emotionen.
Dann ist vielleicht keiner mehr da.
Genau, das ist einfach scheiße. Also da, glaube ich, sollten wir lieber uns die paar Minuten nehmen und ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Da mag es dann doch mal den geben, der psychisch total dekompensiert, wo das dann das Mittel der Wahl ist. Aber die Regel ist es nicht. Und lieber organisiere ich mit Strukturen wie Seelsorge, PSMV und Co. tatsächlich eine professionelle Hilfe, die da weitermacht, wenn ich am Ende bin, als die Tablette irgendwie in den Raum zu schmeißen und zu sagen, wollen wir das Problem nicht so lösen. Ja, das ist, glaube ich, mega wichtig. Am Ende müssen wir uns irgendwann noch nicht verabschieden. Wir müssen den Leuten auch klar machen, wir sind jetzt weg und ab jetzt nicht mehr zuständig an der Stelle. Ne? Die Polizei ist da, die kümmert sich. Das ist jetzt so der Weg, der wird gegangen und wir wünschen ihnen noch alles Gute für die schwere Zeit. Ja, also eine gute Verabschiedung finden.
Ja,
auf Wiedersehen ist vielleicht die falsche. Ja, genau.
Ja.
San Francisco ist vielleicht nicht der Weg. Also da irgendwie einen guten Weg finden, an der Stelle irgendwie rauszugehen und danach auch miteinander reden. Also das ist die dritte Facette, nämlich Organisation auf der einen Seite, die Angehörigen, aber auch wir als Menschen dürfen uns ja irgendwie nicht vergessen. Und gerade wenn wir Praktikantinnen oder Praktikanten dabei haben oder wir auch einen scheiß Tag hatten, da kann es ja dann doch durchaus sein, dass wir einfach mit unseren eigenen Emotionen irgendwie dann auch umgehen müssen. Also in dem ganzen Setting Tod dürfen wir nicht vergessen, dass er niemals Routine wird für uns. Da glaube ich nicht dran. Also auch wenn man natürlich sagen muss, dass man gerade jetzt bei der klassische Rettungsdienst, da geht ja mit Sarkasmus da um und so weiter, dass wir das schon viel überdecken, aber am Ende des Tages ist Tod nie vollkommene Normalität und immer ein kurzes Gespräch wert über, wie geht es uns damit als Team? Das, glaube ich, kann man...
Ja, vielleicht auch, um den Einsatz besser abschließen zu können. Wenn wir noch mal einmal darüber gesprochen haben, haben wir vernünftig reagiert. Ich finde auch immer, je nachdem, wie die Angehörigen halt reagiert haben, gibt es dem Einsatz noch mal andere Dynamiken. Und gerade der Praktikant, der vielleicht das erste Mal in seinem Leben einen toten Menschen gesehen hat, hat man ja im normalen Leben jetzt wirklich sehr selten, dass man das halt nicht vergisst. Und manchmal gibt es ja auch wirklich Leichen, die nicht schön aussehen, wenn die irgendwie 36 Grad, dritte Woche oder so, wenn die zwischen den Fliesen verschwinden. Und manchmal sind halt auch die Umstände schwierig.
Ja, ne? Definitiv. Also, definitiv, ja. Also, das ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt auch. Und am Ende braucht es auch einen Abschluss für uns als Team an der Stelle. Können wir gut aus diesem Einsatz rausgehen oder brauchen wir vielleicht selber Hilfe an der Stelle? Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe so aus rein medizinischer Sicht oder auch was die Eindrücke jetzt so Sinneswahrnehmungen angeht oder ähnliches, da tangieren mich Leichen wenig. Also die Gerüche und so sind natürlich unangenehm und das, was man sieht oder ähnliches, nimmt mich nicht mit. Was ich spannend finde, sind eher so die Geschichten außenrum teilweise, die ich mega krass finde irgendwie, wenn es junge Patientinnen und Patienten sind, wenn es vielleicht bei Suiziden gerade irgendwie aus dem Leben gerissene Menschen sind. Und da finde ich die Geschichten außenrum und das, was Angehörige letztlich mir gegenüber präsentieren, zum Beispiel viel beredenswerter als den Toten, der irgendwo lag.
Ja.
Und deswegen muss man einfach da festhalten, dass es diesen, und deswegen sage ich, dass es diesen Standardtoten nicht gibt, weil das fast im Überlaufen bei mir kann ja auch irgendwie einfach die Reaktion der Angehörigen letztlich bringen. Und deswegen ganz wichtig, da einfach drüber zu quatschen.
Ja.
Das ist cool. Rettungsdienste, die miteinander reden, sind cool. Das darf man nicht vergessen. Hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren.
Auch offen zugeben, wenn eine Grenze erreicht ist. Ja. Also es hilft ja niemandem, wenn das jetzt vielleicht wirklich eine sehr dramatische Situation war. Keine Ahnung, wir hatten es vorhin eben, hätten morgen geheiratet. Alle komplett fertig, vielleicht irgendwie auch psychisch sehr krass reagiert, dann sah die Leiche noch nicht gut aus. Wenn man halt dann selber merkt, vielleicht auch wenn man noch nicht, noch keine wirklichen Strategien für sich da entwickelt hat, dass man halt ehrlich und offen sagen kann, das war mir jetzt zu viel und sich dann eben auch selber Hilfe holt, weil es bringt einem ja gar nichts, wenn man dann da super lang dran zu knabbern hat und da irgendwie noch so ein Rattenschwanz dran hängt. Ich glaube, das sollte man offen und ehrlich zugeben können und das sollte auch zu jeder Zeit akzeptiert werden im Team.
Ja, absolut.
Wenn jetzt so wirklich Extremfällen, es muss ja nicht immer ein Extremfall sein, lass den Opa ausgesehen haben wie deinen eigenen, der ist vielleicht auch erst letztens verstorben und man hat da noch nicht ganz mit aufgeräumt. Man weiß ja nie die Geschichte von dem Teammitglied, ne? Und deswegen sollte das immer ohne Hinterfragen angenommen werden, wenn derjenige sagt, nee, das war eine Grenze für mich.
Ja, das ist ja längstens bewiesen auch oder längstens in der Debatte angekommen, dass das ja nicht mit der Fähigkeit oder Befähigung im Allgemeinen zu tun hat, diesen Job auszuüben, sondern dass das ja immer eine Gesamtverfassung ist. Also nehme ich viel Stress von daheim mit, habe ich wenig gepennt und irgendwie schon zwei schwierige Einsätze die Woche gehabt, einen Streit irgendwie mit der Ehefrau, ne? Und dann kommt noch on top dieser Einsatz, dann kann das einfach mal zu viel sein und das macht so im Gesamten dann das notwendig, darüber zu reden oder sich Hilfe zu holen. Das ist aber, glaube ich, ein Riesenthema, das wir, glaube ich, auch, ich merke gerade, ganz spontan hier irgendwie drüber quatschen, dass man bestimmt auch mal aufarbeiten könnte. Was tue ich da eigentlich? Ja, wie kommt es dazu?
Stichwort Psychohygiene im Rettungsdienst. Ne?
Ja, mega wichtig.
Ja.
Okay, ich versuche mal zusammenzufassen.
Schwer.
Ja, genau. Gefühlt sind wir aber so thematisch mit unseren Vorstellungen ziemlich am Ende. Meine Zusammenfassung auf den Punkt gebracht. Ich glaube, oder möchtest du zusammenfassen? Darf ich zusammenfassen?
Du darfst gerne zusammenfassen.
Jetzt haben wir nämlich nicht abgesprochen. Dann fasse ich zusammen. Okay, also ich glaube insgesamt, meine Zusammenfassung wäre, viele Tötungsdelikte in Deutschland werden nicht entdeckt. Insgesamt ist die Anzahl der Morde am Ende in juristischer Sicht sehr gering. Die Anzahl der falsch eingeschätzten präklinischen Leichen allerdings sehr hoch. Für uns ist deshalb wichtig, dass wir grundsätzlich uns adäquat verhalten und da mit Handschuhen, Mundschutz und geschlossener Jacke und einer guten und lückenlosen Dokumentation klar machen letztlich, was vor Ort passiert ist und wie wir die Leiche aufgefunden haben. Wir benötigen für die vorläufige Todesbescheinigung oder auch dann direkt die endgültige Entweder den Notarzt, den Hausarzt oder die Polizei mit einer ärztlichen letztlich Unterstützung vor Ort. Und grundsätzlich wird differenziert zwischen drei Todesarten. Natürlicher Tod, einfach verstorben wegen einem Herzinfarkt, Erkrankung oder ähnliches. Ungeklärt, da wo man es nicht weiß, wo wir zum Beispiel die Leiche nicht irgendwie klar zuordnen können oder ähnliches. Und nicht natürlich, immer dann, wenn es Gewalteinwirkungen gab, Unfälle, Drogendelikte, Kinder, Jugendliche, Suizide oder wenn wir die Person gar nicht erst identifizieren können und klar zuordnen können. Das ist auch all das, was für unsere Dokumentation dann wichtig ist. Grundsätzlich reden wir auf Augenhöhe, offen, mit klarer Sprache und sehr direkt mit den Angehörigen beim Überbringen der Todesnachricht und reden da nicht um den heißen Brei rum. Wir nehmen, nachdem wir festgestellt haben, dass jemand verstorben ist, also nicht mehr den Verstorbenen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen, sondern als nächstes die Angehörigen, die jetzt betreut werden müssen. Und danach, wenn wir da dafür gesorgt haben, dass es denen den Umständen entsprechend gut geht und da Anschluss gefunden wurde, dann kümmern wir uns um uns als Team.
Genau.
War es gut zusammengefasst?
Das war sehr schön zusammengefasst.
Vielen Dank. Ich fand es auch schön, tatsächlich. Ja. Okay, dann 45 Minuten geredet, Lea. Hervorragende Podcast-Zeit, würde ich behaupten. Müssen wir zu dem Thema noch was loswerden?
Ich will einen Fun Fact loswerden.
Ein Fun Fact.
Ja.
Fun Fact zum Lea, zum Ende von Lückenfüller, Long Drink die zweite.
Die Leichenstarre, also Rigor Mortis, bildet sich schneller aus bei sportlicher Bewegung. Das heißt, wenn wir jetzt einen Rennfahrer haben, der Rennrad gefahren ist und dann vom Auto überfahren worden ist, dann hat er in den Beinen wesentlich schneller Leichenstarre, als er eigentlich haben soll.
Das ist gut, das heißt, das kann dir nicht passieren.
Vielen Dank.
Okay, also an der Stelle, ja, wir verabschieden uns, glaube ich, bevor es blöd wird. Euch noch eine gute Zeit und bis bald.
Ja, tschüss.
Tschüssli, Müsli.